Ich wünsche euch gottesreichen Segen. Wir haben gerade Lieder gesungen, die Jesus in den Mittelpunkt stellen. Und das wird sich auch in der Predigt widerspiegeln und wiederfinden. Danke, Matti, für deinen Dienst. Auch wenn deine Stimme jetzt schon seit einiger Zeit angestrengt ist, aber
so ist das.
Das muss ich immer wieder auch erwähnen. Finde ich großartig, dass du dich da nicht selber schonst. Habt ihr eurem Nebenmann schon einmal Gottes Segen gewünscht heute? Wenn noch nicht, dann bitte macht das doch mal. Ja, wünscht einander Gottes Segen. Schön, dass ihr da seid. Ja. Genau, und wir haben noch einige Plätze frei. Bitte bringt gerne auch Freunde, Nachbarn und Bekannte mit, dass die Gemeinde voll wird und viele das Wort Gottes hören. Ich habe einen Bibeltext diesmal aus dem Römer mitgebracht. Wer schon öfter hier war, wird sich nicht wundern. Wir sind im Römer unterwegs. Und ich glaube, es ist schon richtig und zutreffend, dass Römer nicht unbedingt ein Nichtschwimmerbecken ist. Auch für Christen. Aber jeder muss mal auch lernen zu schwimmen. Und da fängt Römer manches Mal etwas flacher an und geht dann einfach auch in die Tiefe. Und ich habe uns heute einen Text mitgebracht aus dem Römer 10, Verse 1 bis 13, die ich überschrieben habe mit dem Thema: An Jesus führt kein Weg vorbei. Und dort schreibt der Paulus: Liebe Geschwister, was ich den Israeliten von ganzem Herzen wünsche und von Gott für sie erbitte, ist, dass sie gerettet werden. Denn an Eifer für Gottes Sache fehlt es ihnen nicht. Das kann ich bezeugen. Was ihnen aber fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie haben nicht erkannt oder verkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen, durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott zu bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen. Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Wenn jemand für gerecht erklärt werden will, indem er das Gesetz befolgt, gilt für ihn, was Mose schreibt: Das Gesetz bringt dem das Leben, der seine Forderungen erfüllt. Die Gerechtigkeit jedoch, die für den da ist, der glaubt, sagt: Du brauchst dich nicht zu fragen, kann denn jemand in den Himmel hinaufsteigen, so als müsste man Christus von dort herabholen? Oder kann jemand in den Abgrund hinuntersteigen, so als müsste man Christus von den Toten heraufholen? Im Gegenteil, das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Es ist in deinem Munde und in deinem Herzen. Und mit dem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkündigen. Wenn du also mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift: Jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn. Und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ich möchte nochmal beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese wunderbaren Verse, die so tief sind. Und ich möchte dich bitten, dass du selbst durch dein Wort in unser Leben hineinredest. Dass dein Geist diese Dinge uns klar macht im Herzen, wir es verstehen. Du bist es, der auch überführt. Damit das gelingt, bitten wir dich um deinen Segen, um deinen guten Geist. Amen.
Amen.
Ich habe es mal gegliedert, die Predigt, hilft mir. Und ich möchte die ersten vier Verse mal überschreiben mit Volldampf in die falsche Richtung. Frömmigkeit als Krampf, viel religiöser Eifer, aber am eigentlichen Ziel geht's vorbei. Mit Volldampf in die falsche Richtung. Ich habe einen Zwillingsbruder, der mir vor langer Zeit einmal meinen gesunden Schlaf, ich kam von der Nachtschicht, geraubt hat. Er rief mich nämlich an, ich glaube, er war in Frankfurt am Flughafen, und wollte zusammen mit seinem Freund nach Hawaii fliegen. Und stellte dort fest, wen wundert's, dass der Zollbeamte dort sagt: Herr Schlitter, wenn Sie Ihren Reisepass nicht dabei haben, brauchen Sie gar nicht erst loszufliegen. Man wird Sie dort nicht ins Land lassen. Ist Ihnen das klar? Er hat gesagt, Sie können auch losfliegen. Ja, dann wird man Sie am Flughafen wieder in den nächsten Flieger setzen. Sie werden dort eine schöne Strafe von wahrscheinlich 2.000 Dollar zahlen dürfen und werden dann wieder zurückgeflogen. Ist Ihnen das klar? Wäre es ihm klar gewesen, hätte er seinen Reisepass mitgenommen. Aber er hat offenbar verkannt, welche Einreisebestimmungen dort gelten. Viele Menschen wollen in den Himmel kommen und meinen, es reicht doch, wenn ich das, was ich für richtig erachte, tue, also wird da oben schon Petrus oder wie auch immer so die Leute gerne sagen, ach, geh mal durch, passt doch. Passte gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich setzte mich ins Auto, düste in die Wohnung, wo er wohnte, kramte den Reisepass raus, wie ein Verrückter mit meinem alten Golf, kam ich so gerade rechtzeitig an und gab ihm den Reisepass. Und siehe da, es war passend für ihn, er konnte losfliegen. Hat ihm nachher noch ein Essen mit uns beiden gekostet. Es zeigt nochmal vielleicht sehr deutlich dieses Beispiel, was es bedeutet, wenn wir etwas verkennen. Und das meint der Paulus auch an dieser Stelle. Und verkennen, es besteht ja in dem Fall aus zwei Silben. Das erste ist die Silbe fair. Du kannst fahren, aber wenn du die Silbe fair davor machst, dann hast du dich verfahren. Merkt ihr? Du kannst etwas kennen, aber wenn du die Silbe fair davor machst, heißt es verkennen. Du schätzt etwas falsch ein. Du meinst zwar, es ist richtig, aber du schätzt etwas falsch ein. Ihr lieben Geschwister, ich möchte eins sehr deutlich sagen. Wer meint, die Allversöhnungslehre, am Ende wird Gott schon nicht so eng sehen. Am Ende erliebt doch alle Menschen, Andreas. Es ist eine Irrlehre. Wer meint, nimm's nicht so genau, lass alle fünfe gerade sein. Oder so auf dem letzten Weg. Irgendwie passt es schon. Ich bin doch kein schlechter Mensch. Willst du mir etwa sagen, ich bin ein schlechter Mensch? Ich halte mich doch an die Gesetze. Ich gebe doch meine 3 Euro, wenn da jemand am EKZ sitzt, in die Becher rein. Ab und zu spende ich auch mal. Ich gehe in den Gottesdienst, ja, Ostern und Weihnachten auf jeden Fall. Ich bin doch kein schlechter Mensch. Wird doch wohl reichen. Ich halte mich doch sogar an die ganzen Gebote. Wird doch wohl reichen. Ihr Lieben, das ist ein Irrglaube. Wer meint, wir hätten es selbst in der Hand, die Regeln zu bestimmen, wie wir in den Himmel kommen. Und genau das sagt Paulus. Mit Volldampf unterwegs seid ihr, aber in die falsche Richtung. Er hat nicht gesagt, sie hätten keinen Eifer. Ich habe nicht meinem Bruder unterstellt, er wolle nie nach Hawaii. Das wäre töricht. Er wollte dahin. Würde ich auch gerne mal hin. Diesen unglaublich, den größten, glaube ich, Vulkan, der schon seit keine Ahnung Jahren aktiv ist, mal live zu sehen, die Gewalt zu sehen da, dieser unvergleichlichen Natur. Natürlich wollte er dahin, aber er verkannte in dem Moment, was notwendig ist. Erkennen heißt also, ich muss hinschauen. Und das möchte ich uns deutlich machen. Erkennen heißt Augen auf. Und wenn nicht klar, Brille auf. Hinschauen und klar sehen an der Stelle. Im Psalm 34, Hiob 52 steht Folgendes. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, schreibt Hiob. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Augen auf. Augen aufmachen, das gehört dazu, wenn wir einmal bei Gott sein wollen, beim Herrn. Augen auf, was sagt die Schrift uns? Was sagt uns die Schrift, wie der Weg dorthin geht? Die Überschrift, lasst ihr euch immer wieder auch mal vor Augen sein, an Jesus führt kein Weg vorbei. Und du darfst, auch das gehört zum Erkennen dazu, du darfst es schmecken. Du darfst mich nachher den Kuchen schmecken lassen. Das gehört zum Erkennen dazu. Ja, da ist etwas auf meinem Gaumen, ich schmecke es. Und im Psalm 34 steht, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Glauben ist nicht eine theoretische Übung, sondern es besteht aus dem Sehen, aber auch aus dem Schmecken. Und es geht noch weiter. Es geht weiter ins persönliche Erleben. Das ist so entscheidend. Jesus sagt einmal, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das sind so drei Beispiele auch des Erkennens des richtigen Wegs. Paulus schreibt nochmal, sie haben zwar Eifer, aber ohne Erkenntnis. Sie erkennen, aber sie verstehen die Gerechtigkeit Gottes nicht. Und jetzt möchte ich mal unterscheiden. Das eine ist, der Lehrer hat es mir noch nicht beigebracht. Ja, mir hat es keiner erklärt. Ich dachte, ich mache mal so, wie ich richtig, das für richtig erachte. Das war nicht das Problem. Sondern sie erkannten es, sie hätten es eigentlich erkennen müssen in der Schrift, aber ihre Herzen haben gesagt, ich verwerfe es und ich will es nicht in irgendeiner Form quasi annehmen, dass das der Weg ist, wie ich in den Himmel komme. Und was bedeutet das für sie? Sie sagten, das Gesetz, was damals der Mose gegeben hat, das ist es, was ich befolgen will. Und so wurde es ein religiöser Krampf von morgens bis abends. Denn sie merkten schnell, sie können sich anstrengen, wie sie wollen. Und das gilt übrigens für alle, die hier sitzen und mich eingeschlossen zuerst. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Wir merken, an dem Gesetz, was Gott gegeben hat, beginnen wir mal bei den 10 Geboten, wir werden alle schuldig. Wir werden alle schuldig. Und jeder, der meint, ich halte fest daran, es mit eigener Kraft zu schaffen, der wird feststellen, er ist verkehrt unterwegs. Dort oben wird dann nicht einmal die Schranke geöffnet und Petrus sagt, komm doch durch. Und weißt du, was es bedeutet, was die Schrift sehr deutlich sagt? Wer Christus ablehnt, wer meint, er hätte es selbst in der Hand und er bräuchte Christus nicht, der wird einmal dort oben die Augen aufgetan bekommen. Dann heißt es, und die Bibel sagt das deutlich, geht von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Das ist die Wahrheit. Und jeder, der dir etwas anderes erzählt und nicht auf der Bibel es begründet, ja, erzählt dir nicht die Wahrheit. Das ist die Bibel sehr klar. Es gibt nicht viele Wege nach Rom, in Bezug auf den Himmel. Manches Mal meinen wir ja, in den Himmel. Es gibt viele Wege, es gibt nur einen Weg. Das sagt Paulus so deutlich. Und dieser eine Weg ist und bleibt Jesus Christus. Erkenntnis bekommen wir, und ich kann euch das immer nur wieder ans Herz legen, durch Gottes Wort. Und nehmt euch Gottes Wort zu eurer täglichen Lektüre. Ich kann euch das nur wärmstens empfehlen. Grabt in das Wort Gottes. Wir hatten am Donnerstag einen Hauskreis gehabt, wir kamen einen Vers weit und wir waren in einer Tiefe gewesen, wo Gott selbst mich angesprochen hat und gesagt, ja, wie deckst du doch unser Herz auf? Und ich möchte euch das sagen, nehmt Gottes Wort und folgt nicht irgendwelchen Dingen, die ihr im Internet findet, von ist nicht alles schlecht, aber nicht alles ist auch, manches hat einen Angelhaken, bleibt hängen. Erkenntnis kommen wir auch durch ein hörendes Herz, durch ein gehorsames Herz. Im 1. Timotheus 2, Vers 5 steht, und das ist eine deutliche Wegweisung, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Das ist der göttliche Wegweiser. Es gibt nur einen Mittler, nämlich der Mensch Jesus Christus. Das musst du wissen. Und dein ganzes Leben, wenn es vielleicht bisher immer wieder auch in dir dieser Drang gibt, ich muss dem Herrn doch beweisen, dass ich es ernst meine, dass ich doch richtig unterwegs bin und du bist in einem Krampf vielleicht gefangen in dir selbst. liest dieses Wort, es gibt nur einen Mittler. Du hast keine Möglichkeit, selbst den Weg in den Himmel dir freizuschließen. Und wenn du noch so viele Schlüssel an deinem Bund hast, keiner wird passen, außer Christus. Im 2. Timotheus 2, Vers 5, also ein Timotheusbrief weiter, der gleiche Vers. Wenn jemand auch kämpft, er wird doch nicht gekrönt, es sei denn, er kämpfe recht. Dazu fällt mir eine Geschichte ein aus dem Jahr 1804. Französisch, das war Napoleon. Napoleon bei seiner Kaiserkrönung im 2. Dezember 1804 in der Kathedrale Notre-Dame, die ist ja zwischenzeitlich mal abgebrannt und wieder aufgebaut worden. In dieser Kathedrale war der Papst Pius der VII. Anwesend gewesen, doch Napoleon nahm die Krone aus der Hand des Papstes und der Kirche. Wisst ihr, was er tat? Er setzte sie sich selbst auf den Kopf. Das hat es noch nie gegeben. Doch, ihr werdet nachlesen, es gibt es in einigen Stellen. Es waren despotische Leute gewesen, meistens Herrscher, die am Ende das Volk ausgebeutet haben. Napoleon setzte sich die Krone selbst aus dem Kopf und hat sich selbst zum König ernannt. Ich lese das nochmal. Wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, sei denn er kämpfe recht. Niemand bei Gott wird sich einmal selbst die Krone aufsetzen können. Niemand. Niemand wird sagen können, seht her, ich habe es geschafft. Ich habe den Weg gefunden. Das ist so deutlich. Und wer diesen Weg meint, der müsste ihn gehen und seinem eigenen Herzen in Stolz sich auch der Erkenntnis des Wortes Gottes widersetzen, wird feststellen, dass ein Gott einen gerechten Richter finden wird. Paulus schreibt das in 2. Timotheus 4, Vers 8. Und er hat das in wunderbarer Weise erkannt. Fortan liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Ist das nicht wunderbar? Ihr, die ihr sagt, ich vertraue auf Jesus, dürft wissen, ihr werdet einmal die Krone im Himmel empfangen. Darauf dürft ihr euch freuen. Nicht ihr müsst euch hier selber krönen, sondern ihr werdet einmal diese herrliche Krone auf eurem Haupt haben. Darauf dürft ihr euch freuen. Viele von euch haben schon die Halbzeit ihres Lebens hinter sich. Ihr seid vielleicht schon in der Nachspielzeit. Aber das haltet fest. Wenn ihr auf Christus vertraut und an ihm nicht vorbeigeht und ihn nicht verwerft, wird euch die Krone des ewigen Lebens dort einmal gegeben werden. Was für eine wunderbare Hoffnung. Denn wir wissen, Jesus, das Lamm, hat der Welt Sünde hinweggetragen und das ist unsere Gerechtigkeit. Ich darf fragen, mit Volldampf unterwegs, keiner hier sitzt, weil er vielleicht nichts zu tun hätte. Ihr sitzt hier, weil ihr Gott vielleicht euch schon mal angesprochen hat oder auch noch nicht. Aber ich möchte euch fragen, in welcher Richtung seid ihr unterwegs? Seid ihr unterwegs in Richtung Kreuz, in Richtung Jesus? Oder ist irgendjemand hier meint, er müsste es selber schaffen? Oder es würde doch reichen, so wie er sich das vorgestellt hat. Da ist die Bibel sehr deutlich. Und irgendwann mal kommt der Punkt der Erkenntnis. Und das ist heftig. Das ist nämlich eine innere Kapitulation. Ich feststellen muss, ich schaffe es nicht. So sehr ich mich auch bemühe. Ich muss kapitulieren. Kapitulation vor Gott heißt, ich gebe den Widerstand auf. Das war übrigens genau das Problem vieler Juden. Sie kapitulierten nicht und schrien hinweg mit ihm. Ihn wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass er unser König sei. Ich möchte das so deutlich sagen, dass die Bibel das deutlich sagt. An Christus geht kein Weg vorbei. Hör auf, dich selbst zu retten oder retten zu wollen. Unser Stolz steht uns dem häufig im Weg. Unser stolzes Herz. Das heißt aber auch, die Waffen niederlegen, die Waffen der Argumente, die Waffen der Empörung, die Waffen des Gott zur Rechenschaft ziehen zu wollen, das ist die Voraussetzung für Frieden mit Gott zu kapitulieren. Stattdessen zu sagen, ich beuge meine Knie, ich bekenne meine Schuld, ich empfange die Vergebung durch Jesus und weiß, der Weg ist frei, weil dadurch die Gerechtigkeit Gottes mir zugerechnet wird. Ich möchte das nochmal deutlich unterstreichen, auch im nächsten Abschnitt. Und zwar ist das der Teil 2, die Falle des Selbermachens. Das ist eine tiefe Falle, ist nämlich gefangen im Hamsterrad zu sein. Ich lese die Verse 5 nochmal. Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der dies tut, wird dadurch leben. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht, sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf gen Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen. Und was sagt sie? Das Wort ist dir nah in deinem Mund, in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Die Gerechtigkeit Gottes liegt nicht in deinem und in meinem Bemessen. Wir selbst sind ja schon Menschen, die mit einem Gerechtigkeitssinn ausgestattet sind, oder? Ich glaube schon, ne? Hast du einen Bruder, eine Geschwister? Kriegt mehr Taschengeld als du? Sollte mich wundern, wenn ich das kalt gelassen hat. Es sollte mich sehr wundern. Ja, diese innere Gerechtigkeitsempfinden, was wir schon haben und auch unter Gerechtigkeit verstehen, ist schon ausgeprägt. Aber die Gerechtigkeit bei Gott ist eine ganz andere an der Stelle. Ne? Weil sie, das würde uns in den falschen Weg lenken an der Stelle. Nicht der Mensch ist gerecht. Und die Bibel sagt, Gott allein ist gerecht. Das ist schon mal schwierig zu verstehen. Für den Andreas besonders. Checkt er kaum. Ja? Gott ist gerecht. Dies offenbart er auch in seiner Bibel. Und dort sagt er, nur der ist gerecht, der die Gerechtigkeit, dem die Gerechtigkeit des Sohnes Gottes zugerechnet wird. Verstehen wir das? Nur der ist gerecht, dem die Gerechtigkeit des Sohnes Gottes zugerechnet wird. Damit ist gemeint, es gab ihn, den Messias, der sein Leben gab am Kreuz, der dort blutend sein Leben aushauchte. Ausgestreckte Arme zwischen Himmel und Erde. Und die Bibel sagt, seht das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Auf ihn hat er gelegt deine und meine Schuld. Und nur der ist gerecht, dem die Gerechtigkeit dieses Jesu, dieses Messias zugerechnet wird. Ja. Ein Großteil Israels hat dieses Evangelium abgelehnt. Bis heute. Aber auch das sagt die Bibel, es gibt immer einen Überrest. Es sind diejenigen, die den Messias annahmen, nehmen. Auch heute gibt es noch einen Überrest. Das ist in der Bibel eigentlich immer zu finden. Es gibt immer einen Überrest, der das annimmt, was Gott auch ihnen zeigt. Ich möchte mal fragen, was glaubt ihr, auf welchem Weg finden wir die Gerechtigkeit Gottes? Auf welchem Weg finden wir die Gerechtigkeit Gottes? Ich habe euch eine überraschende Antwort mitgegeben. Die Gerechtigkeit Gottes wird zuerst im Gesetz Gottes offenbart. Vorsicht! Das Gesetz Gottes ist kein Instrument der Gerechtigkeit. Paulus sagt, niemand ist durch Werke imstande, vor Gott Gerechtigkeit zu erlangen. Niemand wird einmal vor Gott infolge seiner Werke gerechtfertigt werden. Sind die Werke des Gesetzes jetzt gegen die Gerechtigkeit, wäre die Frage. Nein, das hat Paulus nicht gesagt. Aber es heißt, das müssen wir verstehen, das macht Klick in unserem Kopf, indem wir die Gebote Gottes tun, werden wir nicht gerecht vor Gott. Das ist der Knackpunkt. Indem wir die Gebote Gottes tun, werden wir nicht gerecht vor Gott. Vielmehr zeigt mir das Gesetz, wie ungerecht ich bin. Es zeigt mir, dass ich es nicht schaffe. Und wenn ich mir die Gebote anschaue und ich sage, ich bin bei weitem nicht imstande, sie zu befolgen. Du sollst nicht begehren. Ich bin bei weitem nicht imstande, sie zu befolgen. Du sollst Gott allein lieben von ganzem Herzen. Wenn ich mir die Gebote Gottes anschaue, nicht mal annähernd. Das Gesetz ist nicht schlecht, aber es zeigt mir meine Ungerechtigkeit. Es zeigt mir Gottes Erwartung, aber es rettet mich nicht. Das ist die Sache dort drin, denn schon bei Mose steht, über den Abraham, das wurde dem Abraham zur Gerechtigkeit zugerechnet, indem er das Gesetz Gottes erfüllte? Nein, indem er Gott glaubte. Merkt ihr? nicht wir haben die Möglichkeit, zu Gott zu kommen und gerecht zu werden durch unsere eigenen Werke und das zwanghafte Einhalten, sondern weil wir Gott glauben. Heißt denn, dass die Gebote schlecht sind, wir nicht zu befolgen hätten? Nein, heißt es nicht, aber sie retten uns nicht. Und wenn du hier stehst und dich ständig selbst verdammt, weil du merkst, ich komme aus diesem Hamsterrad, ich muss es selbst irgendwie in den Griff bekommen, nicht heraus. Ja, das ist die Realität unserer Sünde, die uns anhaftet. Das ist so. Aber das ist nicht der Weg, dass wir uns selber retten. Das müssen wir verstehen, das haben wir in Christus, wird es uns geschenkt. Aber das Gesetz zeigt uns, was Gottes Wille ist. An diesem Hamsterrad müssen wir raus. Das ist so entscheidend. Viele Menschen wollen sich aber nicht beugen. Viele Menschen wollen sich nicht beugen, wollen Christus nicht annehmen und wollen stattdessen ihre eigenen Wege gehen und auch ihre eigene Sichtweise, entsprechend ihrer eigenen Sichtweise. Ein weiterer Aspekt des Gesetzes, auch in der Bibel ist auch der Fluch mit dem Gesetz, der verknüpft ist. Das heißt nämlich, Christus hat das Gesetz vollendet, und wer zu ihm kommt, für den hält der Fluch des Gesetzes auf. Alle, die nicht zu Christus kommen, werden auch Verdammnis erhalten, weil sie nämlich merken, wir können es gar nicht. Damit ist der Fluch des Gesetzes verknüpft an der Stelle. Zusammenpassend, das Gesetz zeigt uns den Willen Gottes, wie wir leben sollen, heißt aber auch, wir schaffen es nicht. Es ist wie eine Ohnmacht. Wir merken also, wir können nicht in der Gerechtigkeit auf uns selbst es berufen, sondern wir bedürfen es, dass ein anderer für uns Gerechtigkeit erlebt hat. An Christus, an Jesus kommt keiner vorbei, so hat es Gott eingerichtet. Und die Gerechtigkeit des Glaubens, das ist schwierig zu verstehen. Ich möchte mich da ein wenig ranwagen mit euch. Metti darf mich theologisch gerne korrigieren, wenn ich da daneben lande. Dort steht, die Gerechtigkeit des Glaubens sagt nicht, das finden wir so in der Übersetzung in der Züricher Bibel, finde ich passend für mich, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer wird in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen. Da hat der Paulus sich auch keine einfache Formulierung ausgedacht. Also das kann man auch einfacher machen. Was bedeutet das? Wer an Christus glaubt, hat begriffen, dass er niemals aus eigener Kraft in den Himmel hinaufsteigen könnte. Niemals. Und um Christus herabzubringen hier. Was hat er gemeint? Damit ist auch die Himmelfahrt gemeint. Vor der Himmelfahrt liegt die Auferstehung. 40 Tage waren dazwischen. Sowohl die Auferstehung als auch die Himmelfahrt haben eine ähnliche Botschaft. Sie zeigen in Bezug auf Jesus die Annahme Gottes. Die Annahme Gottes. Und das ist, was Paulus was sagen will. Wenn irgendjemand von uns das Recht erlangt hätte, in den Himmel aufzusteigen, also sich selbst in den Himmel zu bringen oder von den Toten aufzusteigen, also so das, was Christus gemacht hat, das von den Toten auferstanden. Wer das von sich sagen will, der sagt, es wäre kein Opfer Christi nötig gewesen. Es ist nicht nötig an der Stelle. Es könnte einen anderen Weg geben, das wäre die Selbsterlösung durch die Werke. Und die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, sagt das nicht. So schreibt es auch Paulus in der Züricher Übersetzung. Wer so redet, so denkt, der lehnt Christus ab. Das ist ein Knackpunkt. Wenn du mit Menschen über den Glauben redest, wenn ich dich mal frage, du sagst ja, Andreas, mit Christus kann ich nichts anfangen. Mit Gott ja schon, aber mit Christus kann ich nichts anfangen. Dann hast du an der Stelle auch wirklich es nochmal nötig, dass ich dir das deutlich sagen darf. Ohne Jesus, ohne die Annahme Jesus wäre es der Versuch, der Selbstversuch, in den Himmel zu kommen oder auch, wenn du mal gestorben bist, aufzuerstehen. So spricht die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, nicht. Das möchte ich deutlich sagen. Im Römer 3, Vers 28 steht, so halten wir nun dafür, dass der Mensch aus dem Glauben gerecht wird, ohne Werke des Gesetzes. Halleluja, das sagt der Paulus so deutlich. Haben wir schon gehört, im Römer 3, Vers 28, ein paar Wochen zurück. Oder in Epheser 2, die Verse 8 bis 9, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Liebe Geschwister, das ist das Fundament des Glaubens. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt, auch zum letzten Abschnitt, Rettung für alle. Dein Bekenntnis auch als Wendepunkt. Ich möchte das nochmal lesen, Verse 9 bis 13. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Das sollten wir uns nochmal deutlich auch vor Augen führen lassen. Dass, wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst, mit deinem Munde, also das, was du bewegen kannst, mit deiner Zunge, deinen Muskeln, mit deinem Munde als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt, hier drin, nicht mit dem Kopf, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, und das halte fest, wird nicht zu Schanden werden. Es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, denn er ist der Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Solltest du bisher berechtigte Zweifel an deiner eigenen Rettung haben, und das gibt es, ich sage auch nicht, dass es dann weniger heilig ist, aber dann möchte ich dir dieses Wort sagen. Wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst in deinem Herzen, glaubst, es reicht aus, dass er für meine Sünde gestorben ist, dann wirst du gerettet werden. Das darfst du wissen. Und ich wünsche, dass diese Festigkeit deines Herzens, ein Zeugnis des Heiligen Geistes, ist in dir ein unerschütterliches auch Fundament. Wir müssen mit dem Munde bekennen. Das passiert leider sehr häufig, sehr selten, muss ich sagen. Passiert auch mir viel zu selten, mit dem Munde zu bekennen. Jetzt hier, nächste Woche, auch mit Summer to Go, wird das immer wieder mal, glaube ich, auch nochmal ganz praktisch werden, mit dem Munde zu bekennen. Es heißt, ich stehe hörbar zu Christus. Mit dem Munde bekennen, sprich lauter. Was hast du gesagt? Jesus ist mein Herr. Kenne das mal an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft. Jesus ist mein Herr. Das ist für viele viel zu viel Scham oder nach dem Motto, das mache ich nicht, was sollen die denn denken? Aber wer mit dem Munde bekennt, wir müssen es aussprechen. Ich möchte dich ermutigen, es braucht das, dass du mit dem Munde nicht nur bla 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 und bekennst, Jesus ist mein Herr. Wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, dann bist du sein Eigentum. Und das darfst du dann auch gerne erklären und sagen, ich bin sein Eigentum. Er ist mein König. Er hat das Sagen über mein Leben und ich habe mich ihm unterstellt und ich folge dem, was er mir sagt. Er hat Autorität über mein Leben. Das ist mit dem Munde bekennen. Liebe Geschwister, da müssen wir, glaube ich, uns alle nochmal Nachhilfe geben lassen, ich eingeschlossen. Viel zu selten mache ich das. Viel zu selten. Mit dem Munde bekennen, er ist der Herr. Das ist das eine. Aber wer mit dem Herzen glaubt, der wird gerecht werden. Gerettet werden, das ist die zweite Seite auch dessen. Rettung kommt aus dem Glauben. Dieser Glauben zeigt sich im Bekenntnis. Übrigens auch, das Munde, mit dem Munde bekennen wird sich auch in der Taufe, dort wo wir auch sagen, mein altes Leben ist beendet, Christus ist mein neues Leben, auch da nochmal sehr deutlich. Solltest du in der Frage der Taufe und der Zugehörigkeit auch zu Christus, ist jetzt noch keinen klaren Schritt gegangen sein, lass dir das nochmal gesagt sein, das ist biblisch an der Stelle und lässt sich dort auch zusammenführen. Bekenntnis ist Frucht und nicht Voraussetzung, es ist ein Ausdruck. Alles dreht sich um Jesus. An Jesus kommt keiner von uns vorbei. Und nur durch ihn finden wir auch Zugang. Andernfalls, hört es, wie deutlich es sagen muss, bleibt die Rettung für dich verborgen. Wenn du ihn Christus ablehnst, dann bleibt die Errettung für dich verborgen. Das ist so deutlich. Keiner kann sich selbst retten. Stehst davor, kannst es nicht verstehen ohne Glauben. Aber Glauben bedeutet, ich nehme es an, ich vertraue es, ganz und gar gebe ich mich in seine rettende Hand. Ihr lieben Geschwister, als ich die Gnade hatte auch, dass das passiert ist, was im Johannes 16, Vers 8 steht, Vers 9, dass ich überführt wurde von meiner Sünde und mir die Gnade gegeben hat, dass ich meine ehemaligen Knie beugen konnte. Da wusste ich, ich bin gerettet. Da wusste ich, ich bin gerettet, ich bin erlöst. Bei Johannes 16, Vers 8 bis 9 sagt etwas Deutliches. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von der Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Das gehört zusammen. Von der Sünde, damit meint er, weil sie nicht an mich glauben. Wer nicht an Christus glaubt, wer nicht glaubt, dass er von Gott gesandter Retter ist, wer ihn nicht annimmt, nicht vor ihm kapituliert, diese Sünde kann ihm nicht vergeben werden. Oder wenn das unvergeben ist und das nicht eine Entscheidung deines Lebens ist, das ist genau der Knackpunkt, wo einmal Gott sagen wird, ich kenne dich. Ich möchte diesen Tag nicht erleben. Ich wünsche es keinem von euch, der das Wort zwar hört, es aber nicht tut, sondern dass wir Buße tun. Ich möchte nochmal fragen, kläre, in welche Richtung bist du unterwegs? Selbstgerechtigkeit? Oder hast du dich schon entschieden für die Gerechtigkeit Gottes, die in Jesus Christus zu finden ist? Dann bleib dran. Vertraue ihm, auch wenn dein Glaube angefochten wird, das wird meine auch, das gehört dazu zum Glauben. Vertraue ihm. Ich möchte, dass du auch das Hamsterrad verlässt, endlich auf eigene Werke zu bauen. Hört auf damit. Auf eigene Werke, die euch retten sollen, zu bauen. Ich möchte, dass du entscheidest dich. Und damit müssen wir, das ist unser Dienst für Viersen, dass unser Mund ihn, den Herrn, bekennt. Und dass wir an ihn glauben, mit ganzer Kraft. Wisse, an Jesus Christus kommt keiner vorbei. Lass uns mal aufstehen miteinander. Ich möchte uns den Vers, der auch am letzten Vers nochmal ist, sagen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das wollen wir gemeinsam tun. Und wenn es in deinem Herzen eine Unklarheit gibt, wo du erkennst, ja, eigentlich versuche ich nach einer eigenen Fasson, nach meiner eigenen Vorstellung, nach meinem Gerechtigkeitserleben gerettet zu werden, aber ich checke, das geht nicht, dann tu Buße darüber. Wenn du Gebet brauchst, bete mir gerne mit dir zusammen, bete ich gerne mit dir zusammen. Komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir, wir gehen dann nach hinten und bringen Dinge einfach in Ordnung, die zwischen dir und Gott stehen, dass du Friede in Gottes in dein Herz einzieht und du weißt, ich bin ein Kind Gottes. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns dieses starke Wort gegeben hast. Wir wissen dürfen, an dir kommt keiner vorbei. Ja, das möchte ich deutlich sagen. An Jesus, an dir kommt keiner vorbei. Ich nicht, kein anderer. Und deshalb beuge ich meine Knie vor dir. Deshalb bekenne ich dir meine Sünde, meine Schuld. Deshalb bekenne ich dir meinen Stolz, meine Neigung zur Selbstgerechtigkeit, zur Werkgerechtigkeit. Bitte dich, vergib mir. Ich lege es nieder. Und ich vertraue auf dich. Herr, und gib es uns durch deinen Geist auch in unser Leben, dass unser Mund dich bekennt und den Namen des Herrn groß macht vor den Menschen, die dich noch nicht kennen. Herr, wir beten für alle, die dich, Christus, bis heute abgelehnt haben. Die meinen, es geht anders, dass du zu ihrem Leben redest. Besonders durch den Dienst hier in der Stadt in dieser Woche, den Verkündigungsdienst auch in dieser Gemeinde, auf den Kanzeln, das Klartext gesprochen wird und es heißt, Errettung gibt es allein in Jesus Christus. Das wollen wir tun. Gepriesen sei dein Name, das gilt für uns. Und wirke du auch in unserem Herzen, dass uns das nachgeht und wir ganze Sache mit dir machen. Das bitte ich im Namen Jesu. Amen. Amen.